Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Grüß dich, Veronika.
Wir sind im Dezember angekommen, am Ende des Jahres. Wir haben vor kurzem nochmal deinen 70. Geburtstag ein bisschen ausführlicher gefeiert. Da habe ich auch nochmal nachgerechnet, dass wir schon über 2,5 Jahre miteinander sprechen über Fragen des Menschseins. Das heißt, wir haben schon viele Themen miteinander durchbedacht und miteinander gedreht und gewendet. Sehr, sehr viel Wesentliches ist da auch für mich zum Ausdruck gekommen. Und ich habe mir für dieses Monat ein Thema ausgesucht, das da tatsächlich noch gar nicht vorkam, nämlich Spiritualität. Und ich habe gedacht, jetzt im Dezember passt das vielleicht. Das ist die Adventzeit, wir feiern dann Weihnachten. Es ist vielleicht eine Zeit, wo wir irgendwie offen sind für sowas. Viele begehen ja dann auch diese Rauhnächte zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr, also auch dieser Übergang. Irgendwie habe ich gedacht, es passt da rein. Es gibt viele Anknüpfungspunkte, um über Spiritualität zu sprechen. Gleichzeitig ist es vielleicht auch ein Thema, das gar nicht so leicht ist. Gerade wir gehen ja hier aus von unserem psychotherapeutischen Kontext. Da ist es auch ja immer so eine Frage, wie viel von dem soll reinkommen in eine Psychotherapie. Wir unterscheiden dann vielleicht auch Spiritualität und Religion. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt in dem Thema. Bevor wir so starten, Christoph, was ist dein Blick auf das heutige Thema?
Ja, danke, dass du das fragst. Ich finde das sehr anspruchsvoll. Vielleicht eins der anspruchsvollsten Themen, die wir bisher hier miteinander reflektiert haben. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum? Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Zum einen, es gibt so einige wenige Themen, und dazu gehört für mich das Thema Spiritualität, Glaube, Religion und so weiter. Die haben einen sehr persönlichen Charakter. Und für mich sind das eigentlich Themen, die so in den innersten Bereich der persönlichen Überzeugungen gehören. Und ja, deswegen finde ich es gar nicht so einfach, darüber öffentlich zu sprechen. Das ist so der eine Punkt, der es gar nicht so ganz einfach macht. Und der zweite Punkt, der es nicht so einfach macht, ist, dass dieses Thema von vielen Menschen sehr emotional besetzt ist. Wahrscheinlich aufgrund dieser tiefen persönlichen Überzeugungen, die wir im Horizont eines solchen Themas mitbringen. Und dadurch verliert sich manchmal die Offenheit, etwas frei und unkompliziert darüber reden zu können, weil es sofort um Frontstellungen geht oder dass Religion oder Spiritualität etwas ist, was man unbedingt abzulehnen hat oder was unbedingt in einer bestimmten Weise zu glauben ist und so weiter und so fort. Und das macht sehr anspruchsvoll, finde ich, darüber zu reden. Deswegen habe ich auch erst ein bisschen gezögert, als du gesagt hast, wir wollen über dieses Thema sprechen. Aber eigentlich finde ich es auch gut, darüber zu sprechen und vielleicht ja ein bisschen zu gucken, ja, zumindest wie wir es hier verstehen. Ich glaube, es ist nicht unser Anspruch, darüber zu reden, wie es ist, sondern vielleicht, wie wir es jetzt gerade sehen.
Das ist es ja nie. Und es soll ja jetzt auch nicht darum gehen, was wir beide glauben oder nicht glauben, sondern über den Raum von Spiritualität, auch ein bisschen im Allgemeinen, natürlich schon auch persönlich mit Erfahrungen, aber auch vielleicht im Arbeitskontext und auch deine Wahrnehmung oder unsere Wahrnehmung, wie das gesellschaftlich gerade so ist. Ich habe nämlich den Eindruck, dass Spiritualität recht, wie soll ich das sagen, wenn ich sage in ist, ich weiß nicht, ob es das so richtig trifft, aber dass viele Menschen offen sind für spirituelle Wege und Fragen und Möglichkeiten, dann doch auch wieder in Abgrenzung zur Religion. Vielleicht wollen wir das ganz kurz am Anfang klären. Also erstmal, Spiritualität kommt vom lateinischen Spiritus, Geist und Hauch heißt es, mir gefällt. Spiro heißt, ich atme, also so Atem, Hauch, auch sowas, was man nicht sehen kann, was aber doch sehr lebensnotwendig ist. Also ohne Atmen können wir nicht leben. Zugleich ist es etwas, was man auch nicht so greifen kann. Das finde ich schön. Ursprünglich wurde Spiritualität, das Wort kommt aus der französischen katholischen Kirche. Also es ist dann doch ein Begriff, der ursprünglich aus einer Religion kommt. Aber so ab den 1960er Jahren wird das getrennt voneinander verwendet. Mehr Spiritualität und Religion. Das finde ich auch ganz interessant, dass man eigentlich bis circa 1950 war dieser Begriff im deutschen Sprachraum überhaupt gar nicht so gebräuchlich. Das ist eigentlich erst sehr kurz. Finde ich spannend. Und man versteht Spiritualität doch jetzt eher so als etwas Freies, Individuelles. Da geht es um viel innere Erfahrungen. Und Religion wird dann doch eher als etwas Dogmatisches betrachtet, etwas Institutionelles, wo es irgendwie Regeln gibt und so einen sehr klaren Rahmen, wo ich sage, da gehöre ich dazu oder da gehöre ich nicht dazu. Also so ist die Abgrenzung ein bisschen. Würdest du dem zustimmen? Oder magst du da noch was hinzufügen?
Ja, so, ich glaube, wird es heute von vielen gesehen, genauso wie du es jetzt beschreibst. Wenngleich ich denke, das muss ja nicht zu diesen, sagen wir mal, fast alternativen Darstellungen führen. Also warum soll nicht auch eine, sagen wir mal, existenziell gelebte Religiosität spirituellen Charakter haben? Also diese Gegenüberstellung, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, aber wenn man versucht, erstmal den Rahmen zu fassen, dann würde ich schon sagen, das, was man unter Religion versteht, unter Frömmigkeit versteht, hat meistens den eher kulturellen Hintergrund, der jeweiligen Kultur, aus der Menschen kommen und was dort im Wesentlichen geglaubt wird. Religio kommt ja übrigens aus dem Lateinischen, Rückbindung. Ich binde mich an etwas zurück, aus dem ich überzeugt bin, herzukommen und so weiter. Und so unterscheiden sich die Religionen in den Kulturen. Und heute hat man ja glücklicherweise ein Denken darüber und einen Umgang damit, dass man nicht mehr fragt, was ist richtig und was ist falsch, sondern dass man sagt, welche Elemente greift eine bestimmte Kultur auf und welche anderen Elemente greift eine andere Kultur auf, um etwas, was in den großen Horizont religiöser Erfahrung gehört, deutlich werden zu lassen. Und ich verstehe auch diesen Begriff der Spiritualität noch ein bisschen weiter gefasst, oder so macht es jedenfalls Sinn, eine Unterscheidung zu finden, so dass das mehr dem sehr persönlichen Erleben des einzelnen Menschen innewohnt als innere Erfahrung. Aber auch hier ist wieder die Frage, ob nicht eigentlich die institutionalisierte Religion eigentlich nur ein Rahmen ist für etwas, was auch auf einer inneren Erfahrung einfach im Ursprung mal fußte. Und dann sind es ja alles letztlich spirituelle Erfahrungen gewesen, die dann nur ihre unterschiedliche Ausformung finden. Und das ist ja heute, vielleicht hat heute der Begriff Spiritualität mehr Konjunktur, weil er nicht so besetzt ist wie Religion. Religion ist für uns sehr im Zusammenhang, weiß ich nicht, mit furchtbaren Gräueltaten im Mittelalter verbunden oder mit Machtausübung und so weiter und so fort. Und das, glaube ich, ist die Offenheit, die der Begriff Spiritualität hat, und deswegen ist er leichter zugänglich. Aber steht letztlich ja für ein Ringen des Menschen in der Frage, gibt es mehr als das, was wir sehen und beweisen können?
Ja, ich habe ja so das Gefühl, da wo es wirklich schwierig ist, ist, wenn Religion sehr politisch verwendet wird und oder für Zwecke missbraucht wird, die eigentlich mit Spiritualität sehr wenig zu tun haben. Und dann kann man auch sehr schwer darüber sprechen. Oder wenn man so Regeln ableitet, was weiß ich, über zum Beispiel Begriffe oder Verständnis von Mann und Frau, ja, Das fällt mir ein, ja, so die gute Hausfrau, die muss zu Hause bleiben und viele Kinder haben. Und wenn man sagt, das ist etwas, was mit Gott zu tun hat, weil Gott möchte das so und eine christliche Frau soll so und so sein, dann wird es ganz schwierig und dann gibt es so Regeln. Und ich glaube, da befinden wir uns dann auch außerhalb von dem Spirituellen. Und wenn wir auf der spirituellen Ebene bleiben können, kann man, glaube ich, sehr gut auch mit Menschen aus sehr unterschiedlichen Religionen ins Gespräch kommen. Und dann kann es ein Erfahrungsaustausch sein von etwas, wie du sagst, das vielleicht einfach über unseren Verstand irgendwie hinausgeht, wo sich etwas öffnet, wo wir so das Gefühl haben, es gibt irgendwie mehr als das, was wir so belegen können. Und ich glaube, wenn es auf der Ebene bleibt, kann das ja sehr fruchtbar und spannend sein. Und dann wird auch klar, dass glaube ich, auch innerhalb einer Religion die Erfahrungen total unterschiedlich sind, ja, eigentlich. Ja. Und das ist immer etwas sehr Persönliches, ja, ist.
Ja, einerseits. Andererseits, also ich würde das noch ein bisschen anders sagen, als du es gerade gesagt hast. Ich glaube schon, dass auch aus einer spirituell-religiösen Überzeugung heraus man durchaus sehr politisch sein kann. Oder für bestimmte Wertüberzeugungen einstehen kann, zum Beispiel die Partnerschaftlichkeit und Begegnung auf Augenhöhe zwischen Mann und Frau und so weiter. Ja, ich glaube, schwierig wird es eher aus einem anderen Grund, wenn religiöse Erfahrung oder auch Spiritualität funktionalisiert wird. Also ich unterscheide an der Stelle immer zwischen existenzieller Religiosität, wenn wir mal bei diesem Begriff jetzt bleiben, oder man könnte auch Spiritualität sagen, und funktionalisierter Spiritualität oder Religiosität. Ja, und da finde ich, wird es schwierig. Also wenn im Grunde etwas, das eigentlich eine Erfahrungsaussage ist und war, die Menschen gemacht haben. Und so verstehe ich auch das Schrifttum an dieser Stelle dazu, dass das eine Verdichtung von Erfahrungen ist, die Menschen dann in einem bestimmten Zeugnis niedergelegt haben, also zum Beispiel in Schriften der Bibel. Und deswegen ist ja korrekterweise auch darüber nachgedacht worden, wie man den zeitgeschichtlichen Zusammenhang, in dem eine Aussage steht, nochmal versteht, vor dem Hintergrund zum Beispiel einer, sagen wir mal, religiösen Aussage oder theologischen Überzeugung, die zum Ausdruck gebracht wird. So, und wenn wir jetzt diesen Erfahrungsgehalt nehmen, dann glaube ich, geht das nicht anders, als dass wir den immer vor dem Hintergrund unserer Zeit auszusagen haben. Und deswegen finde ich es auch in Ordnung, wenn es darin auch politische Aussagen gibt oder Aussagen, die die Kultur und den kulturellen Umgang betreffen, weil im Grunde diese Erfahrungen ja Haltungen darstellen und auf Haltungen zurückzuführen sind. Also für mich liegt das Moment mehr in der Freiheit einer Erfahrung, die diskutierbar bleibt, oder einer Ideologisierung dieser Erfahrung. Und dann wird sie für Zwecke genutzt. Und das sehe ich als ganz problematisch. Das ist leider zuhauf gemacht worden. Und deswegen haben diese Themen auch so einen schlechten Ruf bei einigen.
Ja, also das sehe ich hier ähnlich wie du. Du hast es besser natürlich jetzt ins Wort gebracht. Ich denke, das, worüber wir heute sprechen wollen, ist eher dieser persönliche Erfahrungsraum von, es gibt da noch etwas mehr. Oder was bedeutet es, ein spiritueller Mensch zu sein oder auch ein religiöser, das jetzt in der Form, wie wir es gerade gesagt haben, auch in Hinsicht auf meinen Weg der Entwicklung, ja, zum Beispiel, den wir auch psychotherapeutisch begleiten. Wie kann Spiritualität eine Kraftquelle sein und werden? Weil es gibt ja auch das andere, ne? Also wenn ich zu sehr verhaftet bin in einer Religion mit einem Gottesbild, das mich vielleicht klein macht, dann ist ja, kann ja Religion auch nicht sehr hilfreich sein in meiner persönlichen Entfaltung und Entwicklung. Und ich würde gern heute über das sprechen, wo das hilfreich sein kann und wo wir das auch so erleben.
Na, vielleicht müssten wir nochmal auf den Punkt zurückgehen, den du eben schon genannt hast, was man denn unter Spiritualität verstehen kann. Und ich würde sagen, wir begegnen im Grunde damit innersten Überzeugungen und innersten Erfahrungen, die Menschen machen, die wir rational nicht mehr gut begründen können. Das macht das Reden darüber so schwierig und gleichzeitig gehört es zum Wesen des Menschen, dass er diesen letzten Themen begegnet und nicht mehr mit Logik begründen kann, warum zum Beispiel habe ich Zuversicht in einer Welt, die mir eigentlich nur Beispiele liefert, dass Zuversicht infantil ist oder dass Zuversicht Wirklichkeit leugnet und so weiter und so fort. Ja? Und trotzdem macht es einen riesigen Unterschied, ob ich aus einer Haltung der Zuversicht in die Welt trete, Menschen begegne, Kinder erziehe, Psychotherapeut bin oder eben nicht. Und so glaube ich, ein Karl Jaspers würde wahrscheinlich sagen, wir begegnen hier dem Phänomen der Grenzerfahrungen. Und in diesen Grenzerfahrungen, in denen wir stehen, ja, stoßen wir auf letzte Überzeugungen. Und das ist deshalb auch hochinteressant, wie unterschiedlich die Vertreter und Vertreterinnen der Existenzphilosophie mit diesen letzten Überzeugungen umgehen. Da gibt es nämlich gar kein einheitliches Konzept bei denen. Für die einen bleibt es eine Geworfenheit, für die anderen endet es in einer Geborgenheit. So, und vor diesen letzten Fragen stehen wir und damit, glaube ich, betreten wir den Raum des Spirituellen. Eine andere Frage ist für mich, ob ich das aus diesem Raum heraus bearbeite mit einem Patienten oder mit einer Patientin, wenn ich an Psychotherapie denke, oder ob es reicht, dass ich sage, es gibt diese Möglichkeit zu vertrauen, es gibt diese Möglichkeit der Geborgenheit, es gibt diese Möglichkeit der Zuversicht und mit jemandem daran arbeite, wie er sie für sich findet. Und ob er sie dann in einen spirituellen Zusammenhang steht oder einfach als Phänomen, das sich in dieser Welt finden lässt, für sich greift, das soll dann seine persönliche Entscheidung bleiben.
Das würde ich gerne besprechen. Zuvor aber noch die Frage, gibt es in der Existenzanalyse eine Haltung zum Thema Spiritualität? Also von Viktor Frankl ursprünglich gibt es ja da schon Stellungnahmen und auch Bücher dazu. Wie sehen wir das in der Existenzanalyse?
Ich glaube, soweit ich mich damit jetzt beschäftigt habe, also man muss so sagen, Viktor Frankl hat das ja sehr eindeutig auch in einen, ich würde es mal sagen, religiösen Kontext im Letzten gestellt. Er spricht dann von Übersinn und lässt es dann offen, das gefällt mir gut, dass er, ob er sagt, diesen Übersinn verknüpft ein Mensch mit einer Gotteserfahrung oder es bleibt für ihn eine reine persönliche Erfahrung, die er nicht weiter an eine Transzendenz anbindet. Ja, und er benutzt ja da ein interessantes Bild und sagt, der eine Mensch sieht die Gipfel und der andere Mensch sieht quasi das Gebirge, in die Gipfel eingebettet sind. Also er sieht den weiteren Horizont, in dem das Ganze steht und in beiden Dimensionen kann man leben. So hätte ich's verstanden. Ja, wir haben ein bisschen in der Existenzanalyse Schwierigkeiten damit, diese Sinnfrage zu schnell als eine Gottesfrage, als eine Frage nach dem letzten Sinn zu verknüpfen und betonen ja deshalb mehr die existenzielle Dimension der Sinnfrage im Unterschied zur ontologischen Dimension der Sinnfrage. Ontologisch würde ja heißen, was ist der Sinn des Lebens? Und existenziell würde heißen, was ist der Sinn im Leben? Und dann könnte man natürlich aus einer religiösen Erfahrung heraus sagen, der Sinn des Lebens ist, dass ich ein gutes Leben hier lebe, weil Gott das möchte. Dann merken wir, sind wir bei einer Glaubensüberzeugung angesiedelt, die ich quasi in mir finden muss, um den Satz so sagen zu können. Aber ich kann natürlich auch sagen, das Leben bietet mir die Möglichkeit, gut zu leben. Und das ist mein Auftrag und so habe ich zu leben. In jedem Falle begegnen wir letzten Themen. Also Schuld, Tod, Leid, das sind Frankl nennt es die tragische Trias. Jaspers würde von Grenzsituationen des Lebens sprechen. Und auf diese Antworten zu finden, das ist vielleicht offen, wie wir erklären, warum es das gibt. Und ich selber hätte da auch ein paar Fragen, sollte es einen Schöpfer geben, würde ich die ihm gerne einmal stellen.
Da wäre ich dabei. Zurück zu dem, was du vorher gesagt hast. Was ist denn da deine Erfahrung in der Psychotherapie? Wie oft kommen Menschen mit diesen Themen so konkret oder streift man das eher nur so oder wie bereit bist du da auch darüber zu reden? Ich denke mir mal einfach als guter, Anführungsstrichen, Therapeut, ist es ja meine Aufgabe, einfach offen zu sein und aufzugreifen, was mein Klient, was der Patient bringt und dann nicht meines irgendwem überstülpen, also überzustülpen, sondern irgendwie da mitzugehen. Aber da stellt sich dann vielleicht schon noch manchmal die Frage, kann ich da immer ganz neutral und offen bleiben? Wie ist denn das so bei dir?
Ja, das ist eine interessante Frage, die du stellst. Also ich muss da, glaube ich, verschiedene Antworten geben. Also die erste Antwort wäre, ich habe es tatsächlich seltener erlebt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil du mich das fragst, dass jemand kommt und sagt, ich möchte mit Ihnen über meine Spiritualität nachdenken. Oder können wir noch mal ein paar Runden zum Thema Spiritualität drehen? Das habe ich tatsächlich so nicht erlebt. Also ich habe schon erlebt, dass Menschen entweder von dieser Frage gar nichts halten und die sehr ablehnen oder dass ihnen diese Dimension wichtig ist. Aber den entscheidenden Unterschied habe ich mehr erlebt in der Funktionalisierung dieser Frage. Also das bedeutet, dass Religiosität für etwas steht, mit dem man sonst alleine nicht gut klarkommt. Und dann hilft die Religiosität, das zu tragen oder auszuhalten.
Ah, ja.
Ja, und da habe ich dann oft die Erfahrung gemacht, wenn wir darüber geredet haben, wie man das aushalten kann und worin da eigentlich die Not steht, dass dann auf einmal die religiöse Bedeutung, mit der das besetzt war, sich verliert. Also damit will ich sagen, je höher der funktionale Anteil in der Religiosität ist oder Spiritualität ist und er durchgearbeitet wird auf der, sagen wir mal, psychogenetischen Ebene, in der ein Mensch steht. Also die Themen haben sich quasi in der Lebensgeschichte entwickelt, im Gegenüber zu ganz bestimmten Personen, die in bestimmter Weise mit einem Kind umgegangen waren, also zum Beispiel unzuverlässig waren und deswegen wenig Halt geboten haben und so weiter. Ja, und je mehr das Thema durchgearbeitet wird und dann eine neue Ebene Halt in sich selbst zu finden gefunden wurde und Menschen vertrauen zu können gefunden wurde, dann hat sich auf einmal für diese Menschen die religiöse Erfahrung, die noch ganz wichtig war, darin halt erleben zu dürfen, verloren. Und das ist für mich ein Zeichen, dass sie funktionalen Charakter hatte. Also keinen existenziellen Charakter. Ja, und das ist für mich der große Unterschied, ob wir hier über die existenzielle Dimension dieser Frage nach Spiritualität reden oder einer funktionalen Ebene.
Okay, ich muss es nochmal in ein ganz konkretes Beispiel füllen, um zu schauen, ob ich es verstanden habe, was du jetzt meinst. Also sagen wir, jemand ist in einer, du hast vorher gesagt, in einem familiären Umfeld aufgewachsen, wo es wenig Halt und Sicherheit gegeben hat oder Geborgenheit oder so. Und dann gab es einen Gott, der das vielleicht übernommen hat und geholfen hat, trotzdem irgendwie zu überleben. Und das, ich habe das gefunden eher in meinem religiösen Leben, diese Form von Halt, richtig? Und wenn ich dann beginne, das zu bearbeiten und vielleicht noch andere Wege finde und auch zu verstehen, woher meine Haltlosigkeit, nennen wir es jetzt mal so, kommt und da ich neue Wege finde, dann verliert auch Religion diese Bedeutung und Wichtigkeit und dann ist jemand vielleicht gar nicht mehr so gläubig, weil er sich selber besser versteht und noch andere Wege findet, für sich zu sorgen. So?
Ja, genau, ja, so. Okay. Und übrigens, dieses Thema könnten wir übertragen auf manche anderen Phänomene. Das könnte man zum Beispiel auch auf das Phänomen Liebe übertragen. Ja, wenn Liebe eine starke Bedürfnisstruktur hat und aus ihr kommt und jemand lernt, für diese Bedürfnisse Eigenverantwortung zu übernehmen, dann passiert es, dass sich die Liebe diesem Menschen gegenüber, auf den sie bislang gerichtet war, verliert, weil er die Bedeutung nicht mehr hat, die er vorher hatte. Und im Grunde ist das der Prüfstein wahrer Liebe, ob man sich mag, weil man sich etwas bedeutet und nicht, weil man sich nützlich ist. Und so, glaube ich, ist das mit den Themen Spiritualität und Religiosität, wie wir sie jetzt hier bereden, auch.
Ah, okay. Das heißt, je tiefer ich mit mir verbunden bin und mich kenne und für mich sorgen kann, umso, kann man das schon so sagen, reifer wird auch religiöses und spirituelles Leben und freier von so Bedürfniserfüller-Dings. Mhm. Also das ist ja auch immer der Vorwurf, den man Religion macht, ne? Also,
genau. Und deswegen ist ja auch zu Recht der Vorwurf da, dass sie infantil halte, indem sie in ein Machtsystem und so weiter, in ein System indoktrinierender Überzeugungen und so weiter eingebettet ist. Ja, was sie aber im Ursprung, so wäre meine Überzeugung, eigentlich nie war. Das ist das, was Menschen draus machen. Aber das ist nicht das, was es im Ursprung sei, sondern im Ursprung ist es eigentlich immer eine Erfahrung. Und deswegen hat mich immer interessiert, wenn Menschen auch, sagen wir mal, geistesgeschichtliche Zeugnisse an der Stelle, die jetzt berichtet werden, wenn Menschen von etwas berichten, was ist darin die Erfahrung, die sie zum Ausdruck bringen wollen? Übrigens, vielleicht darf ich den Gedanken noch sagen, das ist das, was mich an der Existenzphilosophie so begeistert hat. Im Grunde dieses, was in der Theologie häufig eher dogmatisch rüberkommt. Nicht wie eine Setzung zu verstehen, sondern wenn wir es in einen Erfahrungsraum hineinnehmen, dann wird unter existenzieller Idee, sagen wir mal, das, woran ich glaube, nicht, ist kein Objekt, das ich glauben muss und das dann da irgendwo, weiß ich nicht, im Himmel sitzt oder die Geschichten lenkt, sondern es ist Ausdruck von einer zutiefsten Erfahrung. Mhm. Also Tillich würde sagen, Gott ist das, was mich unbedingt angeht. Ja, also das heißt, damit wird das ja was ganz Reales in der persönlichen Überzeugung. Was geht mich eigentlich unbedingt an? Und das ist ja was anderes, als ob ich diesen Glauben habe, dass da irgendwo eine menschenähnliche Gestalt die Geschicke lenkt.
Ja, das finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Also, dass durch Psychotherapie oder halt jetzt im Sinne von mich selbst besser verstehen, sich auch das sehr öffnet und einen ganz anderen Aspekt vielleicht noch bekommt, der dann am Ende, ich weiß gar nicht, dann noch mehr trägt oder tiefer trägt oder der noch, ich weiß gar nicht, was würdest du das sagen, ein noch besserer Boden wird.
Ja, lassen wir die Wertung raus. Also ich glaube, demjenigen, der sich dafür öffnet, zu einer tiefen Erfahrung wird. Und im Grunde, ja, das ist der Grund, aus dem wir leben.
Ich habe nämlich gerade überlegt, ja, ob es ein Boden ist oder eine Öffnung. Also ob es etwas ist, was hält oder eigentlich doch was anderes ist. Das habe ich jetzt gerade nur so, weiß ich jetzt gerade noch nicht, der Gedanke.
Ja. Ja, es ist vielleicht ja beides, weil alles Existenzielle hat immer das, worin ich gründe und was ich wage. Das ist wie beim Vertrauen. Im Vertrauen gründe ich mich auf etwas und gleichzeitig wage ich es, damit ich die Erfahrung mache, mich anvertrauen zu können. Und ich glaube, das gehört zusammen. Ja, und das ist, wir begegnen aber, und insofern ist es gar nicht einfach, darüber zu sprechen jetzt, wir begegnen tatsächlich Themen, die wir nicht mehr von der Logik her begründen können. Ja. Und das, insofern hast du recht, glaube ich, ist noch was anderes, darüber sich klar zu werden, worin ich vergewissert bin. Ja, das gefällt mir gut. Worin ich mir gewiss bin. Und diese Gewissheit dann zu leben, so verstehe ich übrigens Glauben, ja, das ist zutiefst eine Erfahrung von Gewissheit, die ich in mir trage. Ja, und dann müssen wir darauf hoffen, dass in dem Moment, wo wir diesen Glauben brauchen und zur Verfügung haben sollten, also zum Beispiel in schweren Lebenssituationen, den Zugang dazu finden, aus dieser Gewissheit heraus zu leben und uns dem, was auf uns zukommt, anzuvertrauen. Also vor dieser Herausforderung bleiben wir.
Okay, da muss ich was nachfragen. Gewissheit bedeutet ja aber irgendwie auch ein Wissen, oder nicht? Ein Sichersein. Ist es das?
Ja, das ist jetzt die Frage, wie man Gewissheit ausdeutet, ob man Gewissheit als Wissen versteht, aber dann würde ich vom Wissen sprechen. Gewissheit ist für mich sowas wie eine innerste Überzeugung. Also ist für mich weniger eine rationale Überlegung, sondern eine Erfahrung. Und ich kann die Erfahrung nicht mit einem logischen Wahrheitsgehalt verknüpfen. Ja, das funktioniert nicht. Sondern deswegen ist es auch immer mehr als eine logische Einsicht beispielsweise. Ja, und selbst wenn wir über Sprache sprechen und so wie wir uns jetzt darüber verständlich machen wollen, merken wir, dass wir in einen Bereich kommen, wo wir Dinge andeuten können, die dann der einzelne Mensch für sich als seine Wahrheit oder Wahrhaftigkeit finden muss, aus der er lebt. Und ich glaube, um diese Dimension, so verstehe ich das im Letzten, geht es. Thomas Metzinger, der hat das einmal so beschrieben, also mit diesen vier Elementen, dass es eine praktische Erfahrung hat, keine Aussage mit logischem Wahrheitsgehalt ist, keine gedanklichen Einsichten hat, sondern und sprachlich nicht kommunizierbar ist, höchstens angedeutet werden kann. Das hat mir gut gefallen, das in diesen Kontext zu stellen. Ja, ich glaube, das erklärt nämlich gut, warum es so schwer ist, darüber zu sprechen. Gleichzeitig spüren wir aber, dass wir alle um diese Antworten auf tiefste Fragen diesbezüglich ringen. Und dann ist mir das ehrlich gestanden am Schluss auch ein bisschen gleichgültig, ob der eine sagt, ich brauche dazu Spiritualität nicht, ich kann das in mir so finden, und der andere sagt doch, das in diesen Horizont zu stellen, das ist für mich nochmal eine andere Dimension, und dadurch habe ich meine Gewissheit aus dieser Ebene. Also im Grunde stehen wir vor der tiefen Frage, aus welcher Quelle lebe ich? Oder aus welchen Quellen lebe ich? Und das ist eine innere Frage.
Ja. Wenn ich so denke an Momente, wo ich das so erleben würde, dann würde ich das auch so sehen, dass da etwas ist, was schwer zu beschreiben ist, und trotzdem gibt es in dem Moment eine Gewissheit, so wie du sagst, irgendwie etwas, wo ich spüre, ja, so ist das für mich, und da gibt es eine große Klarheit. Das sind wirklich nur Momente, also zwischendurch, die ganz an Orten kommen können, die auch gar nicht dafür gedacht sind, sozusagen. Es ist nicht immer an einem Tempel oder Kirche oder was auch immer. Ich habe das manchmal vielleicht auch mal zu Hause am Esstisch oder tatsächlich im Wald, aber vielleicht schon auch mal an einem religiösen Ort. Das ist wirklich schon spannend. Und ich habe auch den Eindruck, so wenig man das in Worte bringen kann, wenn man darüber redet, habe ich schon oft auch die Erfahrung gemacht, dass das Gegenüber dann vielleicht so sagt, ja genau, so irgendwie geht's mir auch. Es gibt dann doch wieder etwas, wo man sich wieder versteht, obwohl es so schwer auszudrücken ist, so ein Gefühl von, der andere kennt das auch, und da kann man irgendwie anknüpfen, obwohl es wieder so eine persönliche Sache ist. Das kommt mir schon auch so vor.
Ja, das finde ich interessant, was du sagst. Und wenn man es jetzt aus christlicher Tradition denkt, dann ist ja die christliche Religion eine Offenbarungsreligion, so würde man sagen. Und also die Frage ist immer, entdecke ich das alles von mir innen heraus, oder ist das eine Begegnung mit etwas, was mir gegenübersteht? Übrigens nicht nur im christlichen Raum, auch im jüdischen Raum. Von daher spricht man Martin Buber ja diesen Satz zu, der Mensch wird am Du zum Ich. Und ich glaube so, dass die spirituelle Dimension immer auch ein Erkenntnismoment wird, weil mir etwas offenbar wird. Also das heißt, Erkenntnis heißt ja, mir wird was deutlich. Weil an dem, was mir gegenübersteht oder der Gedanke, der jetzt auf mich zukommt, mir auf einmal klar wird, so ist es wahr, so ist es richtig und so weiter. Aber jetzt nicht als moralische Aussagen und nicht als thetische Aussagen, dass man wüsste, was richtig sei und so weiter, sondern dass im existenziellen Sinne der Stimmigkeit gemeint ist, dass es gut ist zu vertrauen, dass es gut ist, eine Zuversicht zu wagen. So. Und Dazu muss sich in mir etwas erweisen, dass ich das erkenne. Und das gefällt mir ganz gut, dass ich etwas begegne, was das möglich macht, davon überzeugt zu sein. Und wenn dann einer kommt und sagt, beweis mir das, dann kann ich nur sagen, kann ich nicht. Ja, das ist eine Überzeugung, die muss man halt in sich vorfinden. Das finde ich manchmal auch schwierig, wenn wir dann in die Diskussion mit Freunden oder Menschen um uns herum gehen, ja, dass die natürlich viele, viele Beispiele sagen, weshalb es dumm sei, Zuversicht zu haben. Und dagegen kann ich nichts sagen. Es gibt viele Gründe, und doch fände ich die Welt arm, wenn ich ihr nicht aus dieser Haltung der Zuversicht begegnete. Und ich sehe es als einen großen Auftrag, zum Beispiel in der Psychotherapie, Menschen Zuversicht zu stiften.
Ja, Zuversicht und Vertrauen, das ist jetzt sehr oft gefallen. Und jetzt anknüpfend an die vorigen Folgen hier in unserem Podcast, das sind ja wichtige Ressourcen. Hast du das Gefühl, dass Menschen, die offen sind für spirituelle Erfahrungen, nennen wir es jetzt mal so, dass die tatsächlich auch ein bisschen gestärkter im Leben stehen, dass die leichter oder spurleichter zurande kommen mit den schwierigen Fragen und Herausforderungen im Leben?
Also erstens, ich glaube, dass alle Menschen unter den Bedingungen ihrer Gegebenheiten das Leben zu leben haben. Und das kann zum Teil sehr anspruchsvoll sein, je nach Herausforderung, in der Menschen stehen. Aber tatsächlich, ich würde meinen oder die Behauptung wagen, dass Menschen, die aus diesen Überzeugungen kommen, vielleicht eher ihre Möglichkeit sehen, damit jetzt umzugehen, was auf sie trifft. Insofern ist es schon spannend, wenn das Umgehen nicht gelingt, zu fragen, was fehlt diesem Menschen, sodass er in das Umgehen damit nicht kommt. Und dabei landen wir nach meiner Überzeugung immer bei diesen letzten Fragen. Also Geborgenheit wäre zum Beispiel auch so ein Thema. Ja? Bin ich ausgesetzt oder gehöre ich irgendwo hin? Und zwar nicht nur im materiellen Sinne, dass ich einen Ort habe, an den ich gehöre, sondern ja auch im übertragenen Sinne. Dann lebe ich doch aus einer anderen Haltung. Also im Grunde begegnen wir mit diesen Fragen, glaube ich, Grundhaltungen, die wir in uns tragen können.
Und was würdest du sagen, was braucht es, um dazu zu finden, meinen spirituellen Weg zu finden? Kannst du dazu was sagen?
Anspruchsvolle Frage. Also, ich hatte ja schon gesagt, so, was sind die Gedanken, die mich leiten? Und ich glaube, dass spirituelle Themen im Grunde gute Gedanken sind, die mich leiten. Oder dass wir uns in dem, was wir tun, auf Gutes und das Gute ausrichten. Und damit begegnen wir, glaube ich, diesen Fragen und Themen. Also ich würde sagen, es geht eigentlich gar nicht darum, das wäre jetzt meine sehr persönliche Antwort. Es geht eigentlich gar nicht darum, großartig sich um seine Spiritualität zu kümmern. Sondern nach meiner Überzeugung geht es darum, sich um das Gelingen seines Lebens zu kümmern. In der Gestalt, dass es hat. Und in den Herausforderungen, vor die wir gestellt sind. Und dann begegnen wir diesen Themen und Fragen. Und dann haben wir darin die Antworten zu finden. Und diese Antworten sind dann möglicherweise auch Antworten, die wir im Letzten nicht mehr begründen können, sondern wo wir etwas zu wagen haben. Deswegen ist ja, zum Beispiel etwas zu glauben, immer auch ein Wagnis, auf das ich mich einlasse. Und ich glaube, das für sich herauszufinden, wo habe ich noch etwas zu entdecken, wo ich etwas zu wagen habe, was ich bisher noch nicht gewagt habe. Das sind für mich spirituelle Momente. Und wenn ich natürlich einige tiefe Überzeugungen stärker in mir trage, kann ich das möglicherweise leichter. Aber ich glaube, das Leben stellt uns immer wieder vor diese Herausforderung, das neu zu lernen und oder neu zur Verfügung zu haben für den Moment, in dem wir stehen. Deswegen mag ich das nicht, meine Hand ins Feuer zu halten und zu sagen, ja, Wenn das passierte, wüsste ich, dass ich damit klarkäme. Ich glaube, das kann kein Mensch sagen. Ja, wir können vielleicht sagen, doch, ich sehe mich dem gewachsen. Aber wenn es drauf ankommt, müssen wir es leben. Und mir reicht es, wenn wir die Themen an der Stelle leben, wo wir in der Herausforderung stehen.
Ich habe so das Gefühl, diese Dimension zu entdecken, hat immer auch etwas mit einer gewissen Leerstelle zu tun. Also wenn ich nicht immer schon eine Antwort parat habe oder denke, so oder so muss es sein, sondern auch mal zu schauen, was kommt da? Oder da habe ich jetzt keine Antwort erstmal und da lasse ich was offen und dann zu schauen, auch mal auszuhalten, dass etwas noch nicht fertig ist. Und da habe ich das Gefühl, da kann sich so etwas wie eine spirituelle Dimension ein bisschen breit machen oder sich einen Weg bahnen.
Ja, das ist wunderbar, wie du sagst. Finde ich sehr schön. Mhm.
Christoph, ich würde fast sagen, da könnten wir es doch auch stehen lassen, oder?
Ja.
An diesem Punkt.
Ja, es ist vielleicht für den einen oder anderen eine Anregung, das, was jetzt auch, weil wir ja Dezember haben, an Weihnachten geschehen wird oder noch in der Adventszeit geschehen wird und so weiter, sich einmal mit diesem Blick, was sind so meine innersten Überzeugungen, was sind so meine innersten Haltungen, auf welches Gute richte ich mich aus, was sind die Quellen meiner Gedanken und so weiter, sich einzulassen und diese Zeit dafür zu nutzen und das Ganze nicht nur so als ein Ritual zu sehen, das man quasi vollzieht, sondern worum geht's da innerlich eigentlich in dem, was man sagt, singt, was gepredigt wird und so weiter, das ein bisschen tiefer dem nachzudenken. Das könnte ja vielleicht eine Einladung sein.
Also Dezember lädt dazu ein, ist aber oft gar nicht so leicht, glaube ich, in dieser Zeit auch diese Momente zu finden, aber existenziell Leben heißt ja auch, sich dafür Freiraum zu schaffen und das zu ermöglichen, was mir wichtig ist. Mir hat eine Kollegin empfohlen, ich habe es erst begonnen zu lesen, das Buch Stille von Erling Kage. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. So ein, ich glaube, der war am Mount Everest und am Nordpol, am Südpol und so. Und ist auch Professor und Journalist. Ich weiß gar nicht so ganz genau, aber der hat ein Büchlein geschrieben, wo er sich Gedanken macht über die Stille und was sie für eine Bedeutung hat und hat so 33 kleine Antworten darauf gefunden. Also das kann man so vielleicht auch so als Begleiter nehmen. Also ich kann jetzt noch nichts sagen, aber ich glaube, dass es sehr gut ist. Also Stille finden ist ja vielleicht auch etwas, was dazu hilft, sich der spirituellen Frage zu nähern oder auch diese Leerstelle zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr, da ist ja dann echt oft so ein Moment, wenn man alle Familienorte abgeklappert hat, da bleibt vielleicht so dazwischen auch ein bisschen Zeit, wo man das machen kann. Darf ich dich noch fragen, wie du Advent lebst? Hast du da so ein bisschen Traditionen oder Dinge, die dazugehören oder wie machst du das?
Ja, ich bin, glaube ich, an der Stelle etwas weniger traditionell unterwegs. Also es gibt so ein paar Familientermine, die wir üblicherweise in dieser Zeit haben. Und man spürt schon um sich herum, dass alles ein bisschen ruhiger, geschmückter, anders ist. Und das bringt auch mich in so ein gewisses Innehalten. Ja, ich glaube, mir geht's drum, Dinge nicht nur zu Anlässen zu leben, die halt unser Kalenderjahr dann so bringt. Trotzdem finde ich es gut, dass es diese Anstöße gibt, weil sie einen in gewisser Weise doch zwingen, immer wieder neu innezuhalten und nachzudenken und jedenfalls aus einer existenziellen Idee heraus nicht einfach zu tun, was man tut, sondern innezuhalten und zu sagen, wie fühle ich das heute, was sagt mir das heute? Und insofern mag ich solche Zeiten, aber ich bin nicht so der Traditionalist, der da in bestimmte Dinge immer an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeiten tut. Das ist nicht so meins. Wie machst du's? Wie ist das bei dir?
Ich mag grundsätzlich diese Zeit, wenn es draußen kälter ist. Und das, was ich am Advent schon mag, ist diese Einladung zur Stille oder eine Kerze anzuzünden, hat ja für mich so was irgendwie Kontemplatives oder was Einfaches. Das mag ich. Es ist dann eh oft wieder anders. Ich finde auch so wie du, man muss nicht immer dann das machen, was vorgegeben ist. Aber es ist eine Einladung für mich. Aha. Und da finde ich, ist Advent oder Dezember und Winter birgt was anderes als Sommer zum Beispiel. Also ich erlebe das anders zum Thema Stille oder Einkehr oder was finden in einem sommerlichen Ambiente als im Winter. Ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie komisch, aber das erlebe ich ein bisschen anders und mag das irgendwie auch. Aber ich habe jetzt auch nicht so. Was ich schon mag, ist, wir haben als Kinder, meine Mama hat so einen ganz tollen Adventkalender für uns gemacht, wo es ein Adventengel gab, das jeden Tag Briefe geschrieben hat und so. Das ist irgendwie was, was ich sehr gerne mag, wenn so für eine gewisse Zeit im Jahr so begleitende Anstöße kommen. Ja, wo, da suche ich mir immer was für so Inspiration einfach. Das mag ich, genau.
Ja, aber das ist ein schöner Gedanke, denn ich glaube, das Spirituelle ist ja gerade diese, dass man zu einer Erfahrung kommt, einer inneren Erfahrung kommt, wo einem etwas gewahr wird und bewusst wird, was eine Bedeutung in sich trägt. Ja, und dieser Bedeutung Raum zu geben, nachzusinnen und vielleicht sich in der ein Stück, weiß ich nicht, zu gründen, so verstehe ich das.
Ja, jetzt habe ich mir so gedacht, ich glaube, Advent stellt mir immer wieder mal eine Frage. So habe ich das Gefühl. So, was heißt das für mich? Oder weil eben, ich bin halt aufgewachsen in diesem christlich-katholischen Milieu. Das heißt, Weihnachten ist eine Tatsache und das feiere ich. Ja. Und habe aber durch auch meine Entwicklung in den vergangenen Jahren eben da mehr Fragen zur Zeit, als ich vielleicht Antworten habe oder früher hatte. Aber ich mag so sehen, ja, dass dieses Fest kommt. Man kann dem auch gar nicht entgehen, weil es drumherum ist einfach, es läuft Weihnachten schon jetzt, schon seit November. Aber ich mag so sehen, dass es mir eine Frage stellt oder ich wieder herausgefordert bin, mich zu fragen, ob es was für mich bedeutet und was es mir bedeutet. Und da finde ich das Bild von dem, was wir an Weihnachten feiern, dass ein Gott sich klein macht und in einem Stall, einer Grotte zur Welt kommt, passt ja da sehr gut dazu irgendwie. Das ist ja auch sehr arm und sehr karg und damit kann man ja ein bisschen spielen, ne? Mit diesem, dass das auch noch keine große Antwort ist sozusagen und es gestaltbar ist. So in der Art, glaube ich.
Ja, die Frage ist eher, was offenbart sich darin, wenn dieses Bild ernst genommen wird. Deswegen ist ja auch der Advent die Zeit der Erwartung im Hinblick auf die Ankunft, also im christlichen Traditionsraum. Ne? Ja. So habe ich es jedenfalls verstanden. Okay, danke dir, Veronika, für dieses spannende Gespräch und auch nicht ganz einfache Gespräch, finde ich, über ein sehr anspruchsvolles Thema. Aber ein Thema, das vielleicht auch tief zu unserem Menschsein gehört.
Ja, und wir wollen ja hier nur Anregungen geben oder indem wir uns austauschen über etwas, sind ja keine Lehrvorlesungen, wo wir Wahrheiten verkünden, sondern das, oder? Also, wenn wir euch angeregt haben, da auch mit nachzudenken, dann freuen wir uns. In diesem Sinne, schöne Adventszeit und frohes Weihnachtsfest. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin kann man uns auch erreichen über eine E-Mail-Adresse. Also ich glaube, das Thema Spiritualität hat sich tatsächlich auch schon mal jemand gewünscht. Also wir freuen uns sehr über Themenvorschläge.
Und dann schreibt man uns am besten an post@fragen-des-menschseins.de. Da sind wir offen und freuen uns auf Rückmeldungen und Themenanregungen.
Genau. Vielen Dank, Christoph.
Danke dir, Veronika. Gute Feiertage. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Fragen des Menschseins.